nach Nordkurdistan. Zu der Delegation aus der Schweiz, wie war die zusammengesetzt und organisiert?
Das Ganze lief unter einem größeren Bündnis, Komitee heißt es, Komitee Brückenschlag Zürich Ahmet oder auf Türkisch Diyarbakir. Das ist eine Art Städtepartnerinnenschaft. Es ist nicht offiziell eine Städtepartnerinnenschaft zwischen den beiden Städten und es geht da, glaube ich, darum, freundschaftliche Beziehungen zwischen den Menschen der beiden Städten zu fördern, Demokratie zu fördern, Frieden, so in diese Richtung. Die haben das organisiert für uns aus Zürich und eben, wie gesagt, auf Einladung der DEM-Partei und das ist Teil eines größeren Ganzes, verschiedene Delegationen, so wie wir aus der Schweiz. Wir waren in Zürich und Lausanne, kamen Leute aus verschiedensten anderen Ländern, aus Italien, aus Deutschland und ganz viele andere Länder, kamen alle zusammen. Wir waren, glaube ich, insgesamt 120 Menschen oder so, die dann auf Einladung der DEM in die Türkei reisten oder sagen wir, Nordkurdistan gingen wir eigentlich, das liegt auf türkischem Boden. Also offiziell Südosttürkei, gingen wir dorthin. Wir persönlich, wir waren circa 30 Menschen, glaube ich, zusammengesetzt aus Journalistinnen, beispielsweise wie mir. Ich ging mit Leuten vom LoRa, Leuten aus verschiedensten Parteien und Verbänden, Forschende, irgendwie so. Wir waren eine extrem von verschiedenen Kontexten kamen die Leute auch. Sehr jung waren wir, aber haben auch ein paar Leute dabei gehabt, die schon älter waren und so.
Und seid ihr immer zusammengereist, also die Menschen aus Zürich oder auch diese 120 Menschen, die insgesamt eingeladen wurden, oder wart ihr verteilt unterwegs?
Nein, wir als Delegation aus der Schweiz, wir bewegten uns eigentlich autonom, unabhängig von den anderen Gruppen. Wir trafen sie nur eigentlich an einem Abend gab es eine große Veranstaltung, wo alle zusammenkamen und man Kontakte knüpfen konnte zu den anderen Delegationen. Das war extrem interessant zu sehen, von wo die Leute alles kommen und wer kommt. Aber sonst, wir waren eigentlich in dieser Gruppe von 30 Leuten unterwegs.
Am Wahlsonntag, am 31. März, hat sich ja eure Delegation in drei Gruppen aufgeteilt. Wo sind die überall hin?
Ich ging beispielsweise nach Kulp, das ist eher in den Bergen, 2 Stunden von der Stadt Ahmet entfernt. Andere gingen nach Eyl, auch in der Provinz Ahmet. Und die dritte Gruppe, die ging nach Schirnak. Ja, das ist eine andere Provinz. Ja, auf jeden Fall, wir teilten uns auf in diese drei kleinen Gruppen und machten dann am Sonntag die Wahlbeobachtungen dort.
Was waren dabei eure Aufgaben?
Unsere Aufgabe blieb wirklich konkret beim Beobachten. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir gingen dorthin, um dieses internationale Auge auf die Wahlen zu richten, aber auch nicht mehr als diese Augen einfach zuzuschauen. Und jetzt im Nachhinein liegt eine große Arbeit noch darin, Berichte zu verfassen, zu schreiben, was wir gesehen haben. Wir machen jetzt auch gerade viel Medienarbeit, um das auch in der Schweiz mit den verschiedensten Medien zuzuspielen, dass über die Wahlen berichtet wird und zwar auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive berichtet wird, wie im Moment berichtet wird. Und ich glaube, darin liegt eine der größten Aufgaben, eigentlich einfach die Unregelmäßigkeiten anzuprangern, von denen extrem viele stattgefunden haben bei den Wahlen am Sonntag. Ja, damit der türkische Staat nicht einfach weitermachen kann, wie er es tut, damit Leute zuschauen. Ich glaube, es ist noch wichtig, auch hier anzufügen, es ging ja auch nicht einfach nur darum, diese Wahlen zu beobachten, sondern die Wahlen sind ein wichtiger Schritt eines größeren politischen Projektes der kurdischen Bewegung oder der DEM-Partei, um überhaupt diese Selbstverwaltung, die Verwaltung über die eigenen Gemeinden wieder zurückzuerlangen, um dann nachhaltig auch eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen.
Wieso war es deiner Meinung nach wichtig, unabhängige internationale BeobachterInnen vor Ort zu haben?
Es war ein gemeinsames Beobachten. Wir waren unterwegs mit Leuten von der Partei, wir waren unterwegs mit Dolmetscherinnen, die für uns übersetzt haben. Aber, wie soll ich das sagen, sie konnten auch ihre Beobachtungsarbeit besser machen, weil wir mitkamen. Ein Beispiel ist, wir gingen nach Kulp, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. und Kulp ist ein sogenanntes Dorfschützerdorf. Das heißt, es gibt dort Leute oder eigentlich es ist eine Stadt. Kulp ist eine Stadt. Aber die Leute, die in Kulp wohnen, die kooperieren mit der Regierung. Das nicht aus freiwilligen Stücken wahrscheinlich, sondern mehr aus Zwang. Ich meine, wenn es um den Wohnort geht, hat das sehr viele existenzielle Zwänge, die dort angegriffen werden können. Kooperieren sie mit der Regierung, sind bewaffnet einige, und die Politikerinnen der DEM konnten sich dort auch nicht frei bewegen in Kulp und die Beobachtungen durchführen. Aber weil wir mitkamen, weil sie diese Unterstützung einer größeren internationalistischen Bewegung hatten, konnten sie auch dieser Wahlbeobachtung besser nachgehen.
Ja, genau, das war eine von unseren Fragen. Was habt ihr beobachtet? Jetzt hast du uns schon ein bisschen erzählt, was ihr in Kulp beobachtet habt, also spezifisch du. Aber du hast gesagt, andere Gruppen gingen nach Amed. Was habt ihr denn dort beobachtet?
Wir haben verschiedenste Unregelmäßigkeiten beobachtet, Versuchen von Wahlmanipulation, Betrug, die wirklich strategisch, das ist ein riesiges Projekt. Und ich kann mal versuchen, ein bisschen eine Auflistung zu machen von den verschiedensten Dingen, die wir beobachtet haben. Und ich glaube, hervorzuheben wäre erstmals Verschiebungen von Soldaten, so sogenannte Wahltransfers. Und zwar wurden ganz strategisch, aufbauend auf den Ergebnissen von den letzten Wahlen 2023, Soldaten oder auch Polizisten, Bullen, Sicherheitspersonal, Gefängniswärter, irgendwie so, wurden vom Staat, von der AKP, in Orten angemeldet, wo es für sie schwierig gewesen wäre, die Mehrheit zu erhalten. Aber strategisch haben sie sich genau diese Orte ausgesucht, und das sind spezifisch die kurdischen Gebiete, Nordkurdistan, auch die Bergdörfer, wo man vielleicht auch, das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber es gibt ja auch andere Wahlbeobachtungsdelegationen, offizielle, wir waren eine unabhängige, beispielsweise der Europarat von der EU, aber die waren klein, das waren, glaube ich, die waren ein paar wenige Leute, und die konnten sich auch, oder die haben sich nur fokussiert auf die großen Metropolen und so. Aber der Wahlbetrug, der auch in den Dörfern stattgefunden hat, das haben die internationalen Delegationen, die offiziellen Delegationen nicht gesehen, auch nicht sehen wollen wahrscheinlich. Und deswegen gingen wir in diese Dörfer. Man wusste im Vorfeld, dass Wahlbetrug stattfinden wird mit diesen Soldaten. Sie wurden strategisch dort angemeldet, wo es für die AKP schwierig geworden wäre, um dort die Ergebnisse der Wahlen zu kippen. Und an verschiedensten Orten hat es auch funktioniert. Aber was, glaube ich, sehr wichtig zu betonen ist, ist, dass an sehr vielen Orten die DEM trotzdem gewonnen hat, in, glaube ich, 78 Gemeinden, die es trotz diesem groß angelegten, strategisch wirklich geplanten Versuch durch diese Wahltransfers. Es gibt Beispiele, wo Leute irgendwie, ich glaube, dort, wo ich war, es waren 60 Leute oder so an derselben Adresse angemeldet, in einem kleinen, winzigen Haus. Das geht gar nicht. Aber durch diese Soldaten hat man eine Möglichkeit gefunden, das irgendwie so quasi illegal in einem Graubereich irgendwie zu machen. Und es sind Leute, die an einen Ort gefahren werden dann am Wahltag. Sie waren noch nie dort und sollen dort dann abstimmen, wer die Gemeinde verwalten kann. Irgendwelche Soldaten. Und wir haben auch andere Sachen beobachtet, nicht nur diese großen Soldatentransfers, auch wenn das das größte Ding ist. Das ist auch etwas, das wir überall beobachtet haben. Das ist wirklich ein groß angelegtes Projekt. Man wusste es schon, dass es geben wird, aber dass es in dieser großen, in diesem großen Ausmaß passieren wird, das wusste man nicht. Oder wir haben auch beobachtet, dass bewaffnete Personen vor Ort die WählerInnen einschüchterten, oftmals auch bewaffnet in den Wahllokalen, was verboten ist. Wir haben beobachtet, dass auch Frauen sichtbar weniger teilnahmen an den Wahlen. Ein Beispiel von, oder auch einfach, dass generell den unabhängigen WahlbeobachterInnen der Zutritt verweigert wurde. Und ein Beispiel aus Kulp, das kann ich noch erzählen. Wir gingen da in diese Schule und wurden sehr schnell abgefangen von irgendwelchen Offiziellen, die für die Wahlen verantwortlich waren. Und sie nahmen sich uns dann an und zeigten uns alles. Natürlich mit der Absicht, dass wir uns nicht einfach frei bewegen konnten oder sollten und führten uns aktiv weg von den kritischen Schulen, wo die voll gefüllt waren mit Soldaten. Die Soldaten, die kamen mit Bussen, wurden die dorthin gefahren. Das ist alles logistisch auch ein riesiger Aufwand, der betrieben wurde. Und sie führten uns weg von diesen Orten hin zu Orten, wo alles super aussah, wo es keine Soldaten hatten. Die meisten Soldaten waren sowieso in Zivil. Und spielten uns dieses Theater vor. Man wusste, sie lügten uns an. Wir hatten sie gefragt, hey, das ist doch ein bisschen komisch. Es hat so viele Leute, so viele Busse. Was ist mit diesen Bussen? Wieso sind die da? Antwort, die wir gekriegt haben, war, ja, wisst ihr, die Leute, die lieben es zu wählen. Es sind so viele Leute da, weil sie es lieben, abzustimmen. Das stimmt doch nicht. Wir wurden da einfach hinters Licht geführt, angelogen von den offiziellen Verantwortlichen. Und dementsprechend kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann eine Europarat irgendwie den Schluss zieht, ah, das waren faire Wahlen, das waren demokratische Wahlen. Es ist absurd, das Level an Manipulation, das betrieben wurde. Es ist ein riesiges Theaterstück, wo man auch Beobachterinnen versucht, hinters Licht zu führen.
Du hast ja gesagt, die DEM-Partei hat doch in einigen, also sie konnten in einigen Orten gewinnen, unter anderem in der Stadt Wahn. Da wurden
die AKP hat ja, glaube ich, geputscht. Dann habt ihr da auch etwas von beobachten können. Wir haben auch von vielen Demonstrationen danach gelesen.
Das in Wahn ist passiert, nachdem wir schon abgereist waren. Aber was dort interessant ist, ist, dass die DEM hat gewonnen. Ich glaube, mit 55,5%, also eine hohe Prozentzahl, haben sie die Mehrheit erhalten, die beiden Kandidierenden. Und was dort aber der Witz oder der Coup ist, eigentlich der Putsch, der passiert ist, ist, dass dem aufgestellt Abdullah Seydan und die andere heißt Neslihan Shedal. Okay, was dort passiert ist, ist, dass dem Kandidaten, der DEM, der dann auch mit einer Mehrheit gewählt wurde, dem wurden die Bürgerrechte aberkannt, ganz kurz vor dem Wahlsonntag. Also das ist strategisch geplant, das ist ein Putsch. Und anstelle des demokratischen Gewählten mit einer Mehrheit wurde dann der Zweitbestgewählte, was dann per Zufall der AKP-Kandidat war, sollte dieser ins Amt erhoben werden vom Wahlausschuss. Und das hat sich die Bevölkerung dann aber nicht gefallen lassen, ist auf die Straße gegangen gegen dieser erneute Versuch, der direkt nach den Wahlen wieder stattgefunden hätte sollen, eine Zwangsverwaltung einzuführen in Wahn. Es ist die Bevölkerung auf die Straße gegangen, hat protestiert, sich nicht zurückschrecken lassen von der massiven Repression, die auch durch die Polizei dann wieder gestartet hat und jetzt mit dem erfreulichen Resultat, extrem wichtigen Resultat auch, dass Abdullah Seydan jetzt doch ins Amt erhoben wurde, also dieser Putsch nicht durchgeführt werden konnte. Ja, und in Wahn, das ist einfach krass, es hat einfach gezeigt, dass die DEM nicht nur stark ist auf parlamentarischer Ebene, sondern dass halt auch auf der Straße viel geht, dass sie dort stark sind. Und es war ein wichtiges Zeichen, das auch sehr viel Hoffnung gibt der Bewegung, dass man sich nicht putschen lässt, dass man nicht nochmals eine Zwangsverwaltung will.
Kurze Nachfrage. Du hast gerade gesagt, es hat nicht nur Abdullah Seydan kandidiert.
Es ist nicht nur jemand, der kandidiert, also offiziell kandidiert bei der DEM, eine Person. Aber die DEM, oder das kommt generell aus der kurdischen Bewegung, gibt es das Modell des Co-BürgermeisterInnenamt oder der Co-Regierung, Co-Präsidialsystem, irgendwie so heißt es, dass immer zwei Leute miteinander regieren oder eigentlich diese Dienstleistung verfüllen. Es ist nicht ein Regieren. Immer ein Mann und eine Frau, weil das auch auf Geschlechtergleichheit beruht, diese Idee, und generell man muss es als Dienstleistung verstehen. Es geht nicht darum, dass zwei Leute über eine Gemeinschaft regieren oder diese verwalten, sondern die Idee von der DEM ist auch, dass Gemeinden gemeinsam verwaltet werden, mit möglichst viel Teilhabe von verschiedensten Gruppen auf verschiedensten Ebenen, dass man das möglichst breit und auch gleichberechtigt versucht, diese Verwaltung im Kollektiv irgendwie auch voranzutreiben. Und
kannst du uns erklären, was es mit den Zwangsverwaltungen in Nordkurdistan auf sich hat?
Nordkurdistan hat ja eine Geschichte jetzt in den letzten 8 oder 9 Jahren von Zwangsverwaltungen. Bei den letzten 2 Mal Kommunalwahlen wurden immer in den meisten Regionen Nordkurdistans, also in den meisten Gemeinden Nordkurdistans, Politikerinnen der DEM gewählt. Oder es war ja mal HDP, aber Verbotsverfahren dann DEM. Und dann wurden sie gewählt, demokratisch gewählt vom Volk und dann abgesetzt durch die AKP, verhaftet durch die AKP. Einige der damals Verhafteten sind heute immer noch im Knast. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Gültan Kishanak, die ehemalige Bürgermeisterin von Ahmed. Oder auch Selahattin Demirtas ist, glaube ich, auch dort einzuordnen bei Verhaftungswellen 2016, die ja auch noch mit dem ganzen Ausrufung der Autonomie etc. Stattgefunden haben. Und diese Leute werden bis heute festgehalten. Beispielsweise Demirtas, der sitzt seit 2016 in U-Haft. Vor 4 Jahren hat der EU-Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass seine Haft politisch motiviert ist, dass er freigelassen werden soll, aber seit 4 Jahren wird er nicht freigelassen vom türkischen Staat. Und diese Zwangsverwaltung, das lässt man sich nicht mehr gefallen. Das hat uns auch Serap Uçak erzählt. Wir haben mit ihr ein Interview gemacht. Sie wurde jetzt gewählt, zusammen mit Doğan Hatun für Diyarbakır, Ahmet, als Bürgermeisterin, dass man sich das nicht mehr gefallen lassen wird. Dass die kurdische Bewegung, dass die Bevölkerung alles daran setzen wird, bis zum letzten Mittel sich nicht nochmals unterdrücken zu lassen. Und jetzt einfach die Zeit gekommen ist, wo man diese Gemeinde wieder selbst verwaltet und eine neue Gesellschaftsordnung aufbaut. Auch auf Basis der demokratischen Moderne.
Welche Auswirkungen haben diese Wahlen deiner Meinung nach?
Es ist wirklich ein extrem wichtiges Zeichen, dass die DEM-Partei jetzt diese über 70 Gemeinden, diese 78 Gemeinden sind es, glaube ich, gewonnen hat, obwohl der türkische Staat Erdogan versucht hat, so viel mobilisiert hat, diese Wahlen zu manipulieren. An einigen Orten ist man auch daran, noch Einsprache zu erheben. Es gibt nämlich noch viel mehr Gemeinden, die eigentlich die DEM gewählt hätten. Und dass man so viele Gemeinden trotzdem gewonnen hat, trotz Wahlmanipulation, das ist ein extrem starkes Zeichen. Es ist ein starkes Zeichen gegen Erdogan, es ist ein starkes Zeichen für Demokratie. Und es ist jetzt wirklich der Anfang von etwas Neuem. Es ist so wichtig, oder es zeigt auch, wie wichtig es ist, die eigenen Gemeinden selbst verwalten zu können, welche Möglichkeiten sich dadurch wieder öffnen, eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen, auf Basis der demokratischen Moderne. Es ist wirklich erst der Anfang. Und es wird hoffentlich auch Auswirkungen haben auf die Kriegspolitik der türkischen Staates, auf die Kriege, die geführt werden in Rojava, die Kriege, die geführt werden gegen die Guerilla, dass man dort Einfluss nehmen kann auf die Kriegspolitik und im besten Fall diese auch stoppen kann. Natürlich wird das nicht mit der Wahl jetzt einfach so geschehen, aber es ist der Anfang von einem Größeren, von etwas Neuem, von mehr Demokratie, weniger Erdogan.
Das ist wirklich alles sehr spannend und man könnte da bestimmt Stunden drüber sprechen. Auch sehr inspirierend. Deswegen wäre unsere letzte Frage, was ihr für unsere Kämpfe hier von diesem Erlebnis mitnehmt.
Ich glaube, was mir, das habe ich am Anfang auch schon gesagt, was man am ehesten mitnehmen kann, ist diese Wichtigkeit, die internationaler Solidarität beigemessen wird. Dass diese Verbindungen gepflegt werden müssen, dass diese aufrechterhalten werden müssen, dass diese Netzwerke aufgebaut werden über Grenzen hinweg. Und ich glaube, die Kraft, die man aus dieser Verbindung schöpfen kann, das ist etwas, das ich persönlich mitnehme. Und auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, die Leute, die wir getroffen haben, es steht so viel auf dem Spiel, sie gehen so große Risiken ein und es gibt keine Alternative außer Widerstand. Und ich glaube, das mal zu erfahren, zu sehen, wie Leute so stark auch in einem Kampf verankert sind, der im winzigsten Alltags beginnt. Das ist etwas, das man mitnehmen kann, auch hier nach Zürich, wenn es darum geht, auch hier politische Strukturen, widerständige Strukturen aufzubauen. Denke ich, können die beiden Bewegungen extrem viel voneinander lernen und einfach mal auch Perspektive öffnen, voneinander lernen, in Austausch treten. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten mitnehme, auch hier nach Zürich.
Danke vielmals, Wühlmaus und Lila, für das Vorbereiten dieses Interviews. Es war ein sehr spannender Fokus heute. Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Falls du erst jetzt einschaltest, dann kannst du die Sendung auch nachhören auf Spotify und Soundcloud unter Radio Lora oder auf radiolora.ch. Und jetzt kommen wir zur Agenda.
Agenda von Infolora.
Veranstaltungen,
Aktivitäten,
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Lora.
Ja genau, wir beginnen jetzt mit der Agenda, nämlich mit der OA-Bar. Diesen Monat ist die OA-Bar ausnahmsweise am Samstag, am 13. April im Infoladen Casama in Zürich. Und die Mobi lautet wie folgt: GenossInnen, die in Griechenland Direkthilfe leisten, erzählen über die Situation in den Lagern, Pushbacks und die Direktfolgen der Festung Europa. Außerdem sammeln wir Winterjacken, warme Kleider und Schlafsäcke für den nächsten Winter in den geflüchteten Lagern Griechenlands. Ab 16 Uhr nehmen wir im Casama saubere, intakte Winterkleider entgegen und ab 19 Uhr gibt es dann Bar und Snacks und der Input oder das Gespräch startet um 19.30 Uhr. Geht also vorbei im Casama, Infoladen Casama.
Und dann am Samstag um 15 Uhr findet die Demo statt. Mit dem Motto «All out for Gaza». Die Demo ist bewilligt und Besammlung ist auf dem Niunamenos-Platz.
Genau, und dann geht es weiter mit dem Sonntag. Am 14. April um 18 Uhr findet noch einmal ein Filmclub Populär statt in der Friedensgasse 1. Es findet eine Online-Präsentation von Ali Jeffrey zu einem revolutionären Kinokollektiv aus New York City statt. Friedensgasse 1, Sonntag um 18 Uhr.
Und auch am Samstag findet ein Soli-Essen und Karaoke ab 19 Uhr an der Freiestraße 136 in Zürich statt. Und für alle, die aus Basel zuhören, gibt es auch noch eine gute Veranstaltung für den Samstag. Am Donnerstag. Also heute, falls ihr spontan seid, die letzte Bar vor dem Elsie-Fest. Freut euch auf gute Stimmung, Spiele, DIY-Flipperkasten, Karten unbedingt mitbringen. Würfel the price of your drink. Beste Outfits, Chic und Genderfuckery. Ersten Vorgeschmack fürs kommende Fest, queere Solidarität. Die Elsie wurde vor genau 5 Jahren am 11. April besetzt. Wir stoßen an, deswegen zeigt euch von eurer besten Seite und putzt euch heraus. Die Einnahmen werden zur Deckung des Selbstbehalts eines Kliniksaufenthalts, unter anderem wegen den psychischen Folgen von Trans- und Queerfeindlichkeit, verwendet.
Genau, und jetzt ist das ein bisschen eine chaotische oder ein bisschen eine Agenda durcheinander. Wir hoffen natürlich, ihr könnt immer noch folgen, was jetzt genau wann ist. Und sonst wisst ihr schon mal, um was es geht. Und ihr könnt ihr dann vielleicht selber nochmals nachrecherchieren. Ist es jetzt am Samstag, am Sonntag oder am Donnerstag? Ich habe jetzt aber nochmal einen Punkt für den Samstag, den 13. April. Wenn ihr euer Velo ein bisschen auffrischen müsst, Frühlingsputz am Velo, dann geht doch im feministischen Streikhaus vorbei. Es ist eine offene Veloista-Werkstatt für Tinfa Only. Genau, da könnt ihr vorbeigehen von 11.30 Uhr bis 13 Uhr und einfach euer Velo ein bisschen ready machen. Ich glaube, das lohnt sich. Und dann ist mir einfach noch was in den Sinn gekommen auch.
Ihr auch. Am Freitag, oder am 12., also ja, das ist morgen,
ja.
12. findet allgemein sehr viel statt im feministischen Streikhaus und im Rahmen des Rethink-Streikhauses. Es befindet sich übrigens am Silke 115. Unter anderem gibt es ein Solidsnacht ab 18.30 Uhr, ein Streiki-Kiosk mit Infos und Merch. Und es gibt auch eine Einführung um 16 Uhr für Menschen, die interessiert sind, Veranstaltungen im Streikhaus durchzuführen oder zu hosten, werden dort Skills geshared, wie das gut funktionieren kann.
Ja, genau. Und haben wir sonst gerade noch etwas? Hast du dir noch... ja, wir haben noch Dinge aufgeschrieben. Nicht?
Nein, das war's.
Ah, das war's? Das ja, war's. Schön.
Danke, habt ihr eingeschaltet und wart geduldig mit uns.
War eine schöne Sendung, hat Spaß gemacht.
Genau, und jetzt hören wir doch noch ein Lied, um diese Sendung ausklingen zu lassen. Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz und das ist Koroba von Tiwa Savage.
If I follow politician, you go hear him for paper. You go call him prostitution. Who no like enjoyment? If money day for pocket, she be na national budget. You, we go blow him like trumpet.
Hallo Leute, Nani ist nochmals hier. Wir haben eigentlich schon Ciao Ciao gesagt, aber jetzt habe ich noch eine Minute oder ein bisschen mehr wie eine Minute Zeit. Und wir dachten uns, wir machen noch ein bisschen einen Aufruf hier fürs Radio Lora. Umu und ich selber, wir haben ja beide das Praktikum gemacht oder sind noch dran am Praktikum. Und jetzt hier ein kleiner Aufruf. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass ihr auch so ein cooles Praktikum machen könnt hier beim Radio Lora. Ich sage euch, es macht wahnsinnig Spaß. Es ist eine schöne Erfahrung. Meldet euch unbedingt, werdet Teil von Radio Lora. Ihr könnt zum Beispiel auf Instagram vorbeigehen, da findet ihr in der Bio die Infos zum ausgeschriebenen Praktikum oder auch auf der Webseite. Es sind wieder PraktikantInnen gesucht vom September 2024 bis Februar 2025. Hey, macht das doch, schreibt doch an weiterbildung@lora.ch, wenn ihr Lust habt, so auch etwas Cooles zu machen hier im Radio Lora. Cute, okay, bye bye. Tschüss.
Tschüss.